Frau Pfeiffer-Pönsken, Sie stehen an der Spitze der Kulturstiftung der Länder. Das ist eine der wichtigsten Kulturinstitutionen, die wir haben in der Bundesrepublik. Im Mittelpunkt Ihrer Arbeit stehen Kulturgüter, die national bedeutsam sind. Was zählt denn dazu? Ich sage jetzt mal Beispiel 1, Georg Baselitz. Jeder Pinselstrich.
National bedeutend hat ganz viele Facetten und es gibt jetzt sozusagen nicht das, was immer so gerne gewünscht wird, die eine klare Definition, sondern es ist ja immer auch eine Frage der Bewertung. Und wir haben die Vorstellung, dass es national bedeutend alles ist, was von überregionalem großen Interesse ist, von dem wir alle denken, dass es in einem deutschen Museum gezeigt werden sollte. Da denke ich zum Beispiel an solche Kaliber wie die Holbein-Madonna, die berühmte, die jetzt in der Sammlung Würth in Schwäbisch Hall zu besichtigen ist.
Die Schutzmantel-Madonna, die Reinhard Würth gekauft hat. Ja.
Die steht ja auf der Liste und sie steht auch zu Recht auf dieser Liste der national bedeutsamen Kulturgüter, weil sie von eminenter historischer und kunsthistorischer Bedeutung ist. Aber genauso wichtig sind natürlich Sachen, die, ich sage jetzt mal, regional bedeutend sind, denn aufgrund der Geschichte unseres Landes, was ja eine Vorgeschichte in den vielen kleinen Staaten hatte, gibt es ja diese sehr föderale Ausprägung, über die wir heute auch immer noch reden. Und da gibt es natürlich auch Kunstwerke, aber genauso Handschriften, Dichter, Nach- und Vorlässe, die eben für bestimmte Regionen von großer Bedeutung sind.
Lassen Sie mich noch zwei Beispiele erwähnen. Also ich hatte gerade gesagt, Baselitz, jeder Pinselstrich. Nein, wahrscheinlich, oder?
Sie haben ja gemerkt, wie ich geantwortet habe.
Ja, Sie haben sich ein bisschen herumgedrückt um die Antwort.
Ich kann es auch direkt sagen. Auch wir haben schon Baselitz gekauft in einem sehr wichtigen Werk in Berlin aus seiner Remix-Reihe, wo er ja noch einmal bestimmte Themen durchgearbeitet hat, die er in den 60er Jahren bereits bearbeitet hat. Und da haben wir gesagt, das ist interessant, hier nochmal Reaktionen Jahrzehnte später daneben zu sehen und eben auch in die Sammlung aufzunehmen. Aber das kommt immer auf das einzelne Werk, auf die Geschichte, auf die Kontexte an. Deswegen gibt es keinen Künstler, der sozusagen schon per se national bedeutend ist. Mhm. Das wäre auch, glaube ich, nicht der richtige Ansatz.
Wie sieht es denn mit dem berühmten Hasen von Albrecht Dürer aus?
Albrecht Dürer ist natürlich als Künstler in vielen Werken national bedeutsam. Ich glaube, da müssen wir auch nicht lange drüber diskutieren. Auch aus kunsthistorischer Sicht gibt es eben einfach Künstler, die von eminenter Bedeutung für die gesamte Entwicklung sind. Und in der altdeutschen Kunstgeschichte ist das natürlich einer der ganz wichtigen Künstler.
Und was würden Sie jetzt sagen in Bezug auf diesen Hasen? Also das ist ja eines der Kunstwerke, die bald jeder in Deutschland kennt, der sich für Kunst interessiert.
Wenn es nicht in einer öffentlichen Sammlung wäre, und die öffentlichen Sammlungen sind ja nach dem jetzt reformierten Kulturgutschutzgesetz alle unter Schutz gestellt, dann wäre das sicher ein Kandidat auch für so eine Liste. Und wenn es je ein Fall wäre eines Ankaufs, wäre es auch ein Kandidat für die Kulturstiftung der Länder.
Noch ein weiteres Beispiel, da haben wir ein ähnliches Problem wie bei dem Dürerhasen, der befindet sich nämlich in Wien, in der Albertina. Ein Zyklus wie der RAF-Zyklus von Gerhard Richter, angekauft vom Museum of Modern Art in New York, ganz schnell zu einem Zeitpunkt, als die Deutschen ihn noch überhaupt nicht haben wollten, sehen wollten. Ist der national bedeutsam?
Also wenn wir heute noch mal mit dieser Frage konfrontiert würden, würden wir das vermutlich eher bejahen, wobei wir das nicht jetzt einfach in so unserer kleinen Machtvollkommenheit tun, sondern wir lassen uns ja sehr ausführlich beraten. Und ich freue mich besonders, dass die Direktorin der Karlsruher Kunsthalle, Frau Professor Müller-Tamm, hier ist, die nämlich zum Beispiel auch zu einer unserer Beraterinnen gehört. Und das sind dann auch Prozesse, wo wir das ausführlich diskutieren. Ich könnte mir das aber in so einem Fall vorstellen. Und es wäre sicherlich eine sehr interessante Diskussion, die wir darüber haben müssten. Die Geschichte ist anders verlaufen. Es ist sehr schnell dann ja nach New York ins MoMA gegangen. Und eigentlich ist es da auch toll. Das ist ja die andere Seite, denn es ist eine Auseinandersetzung mit einer historischen Situation, die ja auch die Menschen außerhalb Deutschlands interessiert. Und da hat es auch eine wichtige Funktion. Also insofern ist es im Museum, wie Sie sagten, der Hase in Wien. Wenn es im Museum ist und zugänglich ist, dann ist ja das eigentlich schon die halbe Miete.
Wir zeichnen dieses Gespräch in Karlsruhe auf der Kunstmesse Art Karlsruhe, einer Messe, auf der Unmengen an Kunstwerken angeboten werden, auch verkauft werden. Frau Pfeiffer-Pönsken, wie viele Kunstwerke gibt es in Deutschland, von denen Sie sagen würden, ja, die sind tatsächlich national bedeutend?
Das kann man im Moment ja genau sagen, weil es auf der Liste 2700 Eintragungen gibt. Das ist im Verhältnis zu den Hunderttausenden oder Millionen von Kunstwerken, die überall in Deutschland sind, ein verschwindend geringer Prozentsatz. Und es gibt sicherlich noch eine Reihe von Dingen, von denen wir denken würden, wenn sie je sozusagen verkauft würden. Und das ist ja der entscheidende Punkt, eine Abwanderung ins Ausland droht, wo man das sicherlich auch noch mal sehr ernsthaft prüfen würde. Also es ist längst nicht alles, was bedeutend ist, auf dieser Liste. Aber quantifizieren kann man es überhaupt nicht, denn es gibt ja auch unendlich viel im Privatbesitz. Und solange es da gut aufgehoben ist, ist ja auch in Ordnung.
Sie sind Vorsitzende der Kulturstiftung der Länder seit dem Jahr 2004. Gegründet wurde diese Stiftung 1988 als sogenannte Einkaufsgemeinschaft aller Bundesländer. Was heißt diese Formulierung?
Ich glaube, wie alles hat das in Deutschland damals ein bisschen gedauert. Es gab immer mal wieder Überlegungen, wie man ein Instrument schaffen könnte, um schnell solche bedeutenden Ankäufe für öffentliche Museen und Bibliothekenarchive zu machen. Es gab schon in einer Regierungserklärung von Willy Brandt in den späten 70er Jahren die Absicht, eine Nationalstiftung zu gründen, die auch solche Aufgaben haben sollte. Es gab dann große Auktionen, denken Sie an das Evangeliar Heinrich des Löwen, die plötzlich zum Verkauf standen und die man unbedingt in Deutschland halten wollte. Damals gab es noch einen Herrn Abs von der Deutschen Bank, der hat das dann geregelt. Sowas gibt es nicht mehr und die Länder wollten dann, glaube ich, auch zusammen mit dem Bund etwas unabhängiger werden, haben das also sehr, sehr lange diskutiert und es hat dann tatsächlich bis 87 gedauert, bis es gegründet wurde und die Arbeit wurde dann 88 aufgenommen. Also eine lange Vorgeschichte, das passt ja auch immer zu der föderalen Struktur.
Finanziell wird Ihre Stiftung von allen Bundesländern unterstützt. Wie hoch ist denn der Ankaufsetat, den Sie pro Jahr zur Verfügung haben?
Der ist absolut bescheiden. Also wir erledigen noch allerlei andere Aufgaben für die Länder, die jetzt hier nicht von Interesse sind. Also wir betreuen bestimmte Einrichtungen und so weiter. Die reine Summe fürs Kaufen, also das, was wir wirklich fürs Kaufen ausgeben dürfen, sind pro Jahr 6,5 Millionen, was, wenn man über Kunstmärkte geht, weiß, dass das nicht rasend viel ist. Aber deswegen gab es von Anfang an eigentlich eine sehr kluge Entscheidung, schon von meinem Vorgänger, zu sagen, wir beteiligen uns an Ankäufen mit maximal einem Drittel. Wir machen die ganze Expertise, die ganze Prüfung und dann gehen wir los und suchen andere Geldgeber. Und viele Museen haben ja auch eigenes Umfeld, was sie dann aktivieren können, weil wir auch sagen, es ist wichtig, kommunalpolitisch oder regionalpolitisch, dass sich eine Region auch für sein Museum stark macht. Das ist so der eine Aspekt und wir rechnen das natürlich immer durch, weil wir ja auch immer bei unseren Geldgebern für gute Stimmung sorgen müssen. Und wir haben doch festgestellt, dass wir über die Jahre im Schnitt das eingesetzte 6,5 Millionen eben vervierfacht haben im Jahresschnitt. Das heißt, wir haben Kunstwerke gekauft mit Ländermitteln von 175 Millionen Euro über die Jahre. Wir haben aber Kunst für 600 Millionen gekauft. Das ist so ein bisschen das Prinzip, wie es funktioniert. Also es war auch immer unser Auftrag, eben andere Finanzierungen zu finden. Das sind sehr stark Stiftungen, das sind auch Unternehmen natürlich und
Private.
Funktioniert
das mit den Stiftungen denn noch in Zeiten der Nullzinspolitik?
Es funktioniert mit den Stiftungen immer noch am allerbesten. Wer sich sehr sozusagen aus dem Geschäft verabschiedet hat, sind die großen Unternehmen. Und unsere wichtigen Partner sind die großen Mittelständler, mit denen ja der Südwesten hier wirklich auch gesegnet ist. Da gibt es viele kunstsinnige Unternehmer, die dann auch solche Aktivitäten unterstützen. In anderen Landesteilen ist das manchmal schwieriger. Und es gibt eben einige Stiftungen, einige Großstiftungen in Deutschland, private Stiftungen, die, wie wir das erwerben, auch wichtig finden und mit denen wir dann viel zusammen machen.
Jetzt gibt es aber ja gerade im deutschen Südwesten viele Unternehmer, die Kunst sammeln, die mittlerweile ihre eigenen Museen gegründet haben. Ein Beispiel haben wir hier jetzt wieder sehr präsent auf der Kunstmesse Art Karlsruhe. Das ist der Sammler und Unternehmer Reinhold Würth. Er zeigt auf dieser Messe eine große Ausstellung mit Werken von Tomi Ungerer aus seinem eigenen Bestand. Er ist auch derjenige, der die Schutzmantel-Madonna von Holbein, die Sie vorhin erwähnt hatten, gekauft haben, aber eben nicht für eine öffentliche Sammlung, sondern für sein privates Museum. Und hat auch ganz klar gesagt, dass es natürlich denkbar sei, dass es mal wieder verkauft wird, zu dem Zeitpunkt nämlich, wenn seine Unternehmen in eine finanzielle Schwierigkeit geraten, dass die Kunst dann wieder weg ist. Für wie problematisch finden Sie das, Frau Pfeiffer-Bönsken?
Also grundsätzlich ist es jetzt mit Reinhold Wirth ja jemand, der unserer Stiftung sehr verbunden ist und über 20 Jahre bei uns im Kuratorium war und auch ganz, ganz viel unterstützt hat, was wir gemacht haben, also an Ankäufen. Und er ist sicherlich einer von denen, die das, sage ich jetzt auch mal in aller Deutlichkeit, absolut vorbildlich machen. Denn auch diese Ausstellungskirche, die Johanneskirche in Schwäbisch Hall, ist ja nicht nur auf State of the Art, was die Ausstellung und die Technik und alles angeht, da wird manches öffentliche Museum neidisch sein, sondern es ist ja sogar mit freiem Eintritt. Also ich meine, besser geht's eigentlich nicht. Das ist aber nicht überall so. Also insofern würde ich da auch nochmal einen sehr großen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Aktivitäten machen. Und Sie haben natürlich völlig recht. Es ist dann auch immer eine Frage, möchte die nächste Generation beispielsweise in einer solchen Familie eben so ein Museum auch fortführen? Gibt es die gleiche Begeisterung, die vielleicht der Vater und die Mutter hatten? Und das führt immer wieder natürlich auch zu schwierigen Situationen und dann ist oft auch die öffentliche Hand gefragt. Und ich habe mir natürlich oft auch Gedanken gemacht, wieso kam es zu der Entwicklung? Ich verstehe, dass jemand, der wirklich mit Herzblut Kunst sammelt, dann auch selber bestimmen will, wie die Dinge ausgestellt werden, was präsentiert wird und so weiter. Aber ich habe auch manchmal für mich persönlich den stillen, schwierigen Verdacht, dass es eben so in den 70er, 80er Jahren, als es den öffentlichen Museen im Verhältnis zu heute auch finanziell noch sehr viel besser ging, dass sie auch nicht jedes Museum immer so klug agiert hat, denn es wäre doch viel besser, man würde sich zusammentun, weil in den Museen sind ja häufig sehr, sehr gute und sehr gut ausgebildete Leute. Also die könnten an sich auch gute Partner von Privaten sein und ich würde mir wünschen, dass es da zu mehr Kooperationen kommt, denn man konkurriert ja sozusagen auf dem gleichen Feld und irgendwann mal ist da so eine Schere auseinandergegangen, aber vielleicht ändert sich das auch nochmal in Zeiten der Not.
Und was die Museen betrifft, die öffentlichen Sammlungen in Deutschland, die heute eben nicht mehr so gut ausgestattet sind, wie sie es früher mal waren, stehen die bei Ihnen alle Schlange? Reichen die Wunschlisten ein, Frau Pfeiffer-Pönsken?
Die melden sich bei uns und wir übrigens auch bei den Museen, wenn es um sehr konkrete Ankäufe geht. Also sozusagen Wunschzettel zu Weihnachten ist nicht, sondern es geht ganz klar darum, ich habe hier etwas gesehen, sagt ein Direktor oder eine Direktorin auf einer Messe. Da waren wir Gott sei Dank alle und haben es uns sofort angeguckt. Und dann muss das Haus aber auch sehr genau begründen, warum genau dieses Werk genau in meine Sammlung kommen soll, weil es eben den Kontext gibt, weil es vielleicht eine Lücke ist, dass ein Künstler nicht vorhanden ist, der unbedingt noch in diese Sammlung soll. Es gibt tausend Gründe, weil sie früher mal in der Sammlung war und man eine Chance hat, es zurückzukaufen. Also es gibt jede Variation und es geht immer um ein ganz konkretes Objekt der Begierde sozusagen.
Und Sie haben uns jetzt gerade im Grunde einen ganz konkreten Fall geschildert. Können Sie uns auch sagen, was das war für eine Messe? Um welches Werk es ging?
Das war nicht Karlsruhe, sage ich gleich, sondern es war Maastricht, wo Frau Müller-Tamm eben einen Magritte gesehen hat, der, es war nicht nur Liebe auf den ersten Blick, sondern es gehörte wirklich auch in ihre Sammlung. Das war sehr schnell klar und das hat sie in bewährter Weise auch sehr gut begründet. Und dann haben wir zusammen natürlich überlegt, wie kriegen wir das alles hin, wer gibt wie viel. Wir müssen Gutachten einholen. Wir müssen, das hat sie natürlich gemacht, mit dem Händler dann letztendlich auch den Preis verhandeln. Denn so wie in jeder Art der Welt kann man auch über Kunstpreise reden. Auch wenn hier Preise dranstehen, kann man nochmal verhandeln. Denn es ist natürlich auch für einen Händler immer schön, wenn bedeutende Bilder in gute Museen kommen. Das ist ja auch ein Ausweis für den Handel.
Aber wie läuft das dann genau, Frau Pfeiffer-Pönsken?
Genau,
sind Sie auf der TEFAF in Maastricht, auf der großen Messe für alte Kunst, weil es sein kann, dass dort Werke sind, die möglicherweise gekauft werden sollten und hat dann eine pfiffige Museumsdirektorin wie Pia Müller-Tamm von der Kunsthalle Karlsruhe ihre Handynummer in ihrem persönlichen Handy und sagt dann, hallo liebe Frau Pfeiffer-Pönsken, könnten Sie vielleicht mal kurz zum Stand XY ja. in Halle 3 kommen und sich da was anschauen?
Auch auf der TEFAF in Maastricht herrscht eine hohe Direktorendichte, weil alle da sind und gucken. Und es ist wirklich noch kein Jahr vergangen, wo wir da nicht fündig geworden sind. Da gibt es ja praktisch alles Historische. Es gibt Handschriften bis hin zur jüngeren Gegenwart, sage ich mal. Also sie haben das ja sehr stark bis ins 20., weit ins 20. ausgedehnt. Und dann nehmen die Dinge dort ihren Anlauf sozusagen und werden dann bei uns in den Gremien später verhandelt. Also wenn es um große Ankäufe geht, da gibt es eine klare Regelung. Bis 100.000 Beteiligung der Kulturstiftung der Länder darf der Vorstand das alleine entscheiden. Ich habe ja noch einen Kollegen, wir sind zu zweit im Vorstand. Und ab 100.000 müssen das Gremien betrachten. Also es gibt dann ein beratendes Gremium, die uns ordentlich auseinandernehmen, Fachleute, aber auch Förderer. Da war eben zum Beispiel auch Herr Wirth drin. Da ist zum Beispiel auch Frau Müller-Tamm drin, die sich natürlich, wenn es dann um einen Ankauf ihres Hauses geht, auch raushält. Das ist ja ganz klar. Und dann, wenn das dort für gut befunden wurde, geht es in den Stiftungsrat, da sitzen die 16 Länder. Aber ehrlich gesagt, das ist dann schon so gut geprüft, dann geht es da auch durch. Da gibt es dann eigentlich keinen Widerstand.
16 Länder heißt aber natürlich auch, dass die Interessen 16 unterschiedlicher Bundesländer in diesem Stiftungsrat vertreten sind, wo Sie dann als Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder auch mit drin sitzen. Wie oft kommen da Eifersüchteleien vor?
Ja, erstaunlicherweise selten. Und das hat einen ganz praktischen Grund. Erstmal muss man einfach immer kommunizieren und zweitens muss man die totale Transparenz herstellen. Ich zum Beispiel gebe ich jeden Sommer an alle Länder eine Übersicht, eine fortgeschriebene Übersicht seit Anbeginn fortgeschrieben, wer wie viel eingezahlt hat und wer wie viel rausgekriegt hat. Es ist aber nie ein Thema zwischen uns, weil wir kaufen nur nach Qualitätskriterien. Und da gibt es einfach Länder mit einer viel höheren Kulturortedichte als andere. Und das ist auch absolut akzeptiert. Es gab auch eine Phase in den End-90er und Anfang der 2000er Jahre, wo es einfach einen Riesenbedarf in den ostdeutschen Bundesländern gab, weil da auch ein großer Nachholbedarf war. Da mussten viele dieser großen Restitutionsfälle geklärt werden, also Restitutionen von enteigneten Schlossbesitzern, wo dann die öffentliche Hand gerne Dinge zurückkaufen wollte, um die Schlösser auch gut zeigen zu können. Und da war natürlich ganz klar, dass wir in Sachsen oder in Thüringen weitaus mehr Geld ausgegeben haben als in Schleswig-Holstein oder in Hamburg. Aber das war auch absolut akzeptiert. Es muss nur erste Qualität sein. Dann kann auch niemand sich dagegen wehren.
Im Gespräch bei SWR 2 Zeitgenossen, aufgezeichnet auf der Kunstmesse Art Karlsruhe, ist heute Isabel Pfeiffer-Pönsken, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Frau Pfeiffer-Pönsken, Sie sind dafür bekannt, dass Sie eigentlich immer äußerst diplomatisch auftreten, aber trotzdem klare Kante zeigen. Wie sehr hat Sie da Ihr Elternhaus geprägt?
Ich glaube, wenn man nicht von seinem Elternhaus geprägt wäre, dann würde man sich irgendwie was in die Tasche lügen. Also ich hatte klare Aussagen, das war eher mein Vater, der politisch auch sehr engagiert war und keiner Diskussion mit uns aus dem Weg ging. Und da muss man dann auch klare Kante zeigen. Diese Gespräche waren sicher sehr prägend. Und ich bin natürlich auch jetzt schon etwas älter und bin noch natürlich sehr geprägt von der Nach-68er-Zeit, wo wir ja alle sehr diskussionsfreudig waren.
Ihr Vater, Just Pfeiffer, hat sich in Aachen sehr stark politisch engagiert. An die 30 Jahre saß er im Gemeinderat. Er hat die Junge Union mit begründet. Ihr Großvater hat in Aachen den Karlspreis begründet. Wie sehr haben Sie diese männlichen Vorbilder in der Familie geprägt?
Das reflektiert man ja nicht wirklich. Aber eins war eben klar, wir waren 4 Kinder zu Hause, 3 Mädchen und ein Junge. Und es war klar, von allen wird das Gleiche erwartet. Und das war die Generation, die sehr leistungsorientiert war. Und so wurden wir auch erzogen. Das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit diesem Thema Männer oder Frauen im Beruf wirklich auseinandergesetzt habe, war mein erster Arbeitstag in der Hamburger Verwaltung, im Hamburger Bezirksamt Mitte, wo mich ein sonierter älterer Herr, der 2 studierende Töchter hatte und hinterher sehr nett war, mit den Worten begrüßte: Sie sind also auch so eine, die wegen der Leitstelle für die Gleichstellung der Frau eingestellt worden ist. Da habe ich mir erst gedacht, holla, vorher war das überhaupt kein Thema. Also bei uns zu Hause war das einfach klar, jeder muss es bringen.
Es gibt einen Wikipedia-Eintrag über Ihren Vater. Da steht, er hinterließ 3 Töchter, die seine christlich-soziale und kulturelle Arbeit fortsetzen.
Wer hat denn das geschrieben? Ich lese das ja nie.
Das weiß ich nicht. Ich habe mich nur, als ich das las, gefragt, besteht da irgendwie so eine unausgesprochene Verpflichtung, es diesem Vater gleich zu tun?
Nee, also und christlich-sozial, das klingt ja irgendwie so nach Politik. Also das ist jetzt nicht so die Abteilung. Im Gegenteil, die Kinder meines Vaters kamen ja aus der Generation, die alle sehr bunt waren politisch, was eben diese Diskussionen zu Hause auch sehr befeuerte. Und in die CDU ist niemand eingetreten, um es auch deutlich zu sagen. Aber was sicherlich wichtig war, ist das persönliche Engagement. Wenn wir zu Hause uns über irgendeinen Politiker oder Stadtmenschen mokiert haben, dann kriegten wir immer zur Antwort, dann engagiert euch doch und macht es besser. Und das ist natürlich was, was nicht nur richtig ist, sondern was man auch mitnimmt. Und wir haben das in sehr unterschiedlicher Form getan, aber wir sind alle in Stiftungen engagiert. Soziales, Musikförderung, meine eine Schwester, und Soziales die andere. Ich mache diese. Und in dieser Weise des bürgerschaftlichen Engagements glaube ich schon, dass das vorgelebt worden ist. Denn dieser Karlspreis, den mein Großvater gegründet hat, das war ja eine reine Bürgerinitiative. Also aus den Erlebnissen des Krieges und dieser Grenzlage, in der Aachen ja war. Und das war ja die erste befreite Stadt, durch die Amerikaner befreite Stadt, schon Ende Herbst 1944. Und ich glaube, das war natürlich etwas, was uns immer wieder auch beschäftigt hat. Und dann heißt es einfach auch, man muss selber was machen. Politiker-Bashing ist ja heute irgendwie eine sehr beliebte Attitüde. Dabei ist eine gut verwaltete Kommune für alle eigentlich wahnsinnig wichtig. Und ich bin ja später nochmal zurückgegangen und habe ja auch 6 Jahre in der Kommune gearbeitet. Und das ist unendlich anstrengend, weil man ja pausenlos mit unendlich vielen Leuten über alles reden muss und alles begründen muss. Also diese Kommunalpolitik ist auch anstrengend, aber sie ist für eine Stadt enorm wichtig. Für die Lebensqualität, für das gesellschaftliche Miteinander. Und das darf man nicht irgendwelchen anderen Schreihälsen überlassen.
Was für eine Verbindung haben Sie zu dieser Stadt Aachen heute noch, Frau Pfeiffer-Pönsken?
Natürlich irgendwie immer noch nur emotionale. Es gibt auch noch eine Schwester von mir, die dort wohnt. Und ich habe natürlich Freunde gefunden in der Zeit, auch als ich wiedergekommen bin, mit denen ich viel Kontakt habe. Und ich nehme an, das ist das, was Sie damit ja auch ansprechen wollen. Ich bin immer noch sehr verbunden durch die Ludwig-Stiftung. Peter und Irene Ludwig, das ja in der Kunstszene doch immer noch bekannte Sammlerpaar, die haben eine Stiftung gegründet, die auch das Erbe angetreten hat, der immer noch viel Kunst gehört, aber glücklicherweise auch ein Vermögen hinterlassen, mit dem wir die 28 Museen weltweit, in denen die Werke sind, eben unterstützen können. Und da bin ich Vorsitzende des Kuratoriums und das ist eine ziemlich intensive Wochenendbeschäftigung, ehrenamtlich, aber macht mir große Freude. Und es war einfach ein tolles Ehepaar und ich habe ja in meiner Kulturdezernentenzeit sehr viel mit Irene Ludwig noch zusammen an Zeit verbracht und das war einfach auch eine tolle Freundschaft und deswegen war das klar, dass ich das dann, als sie doch ziemlich überraschend gestorben ist, dann auch übernehme und weiterführe.
Was Ihr Interesse für die Kunst betrifft, Frau Pfeiffer-Pönsken, wie wichtig sind die Ludwigs da gewesen?
Die Ludwigs waren, glaube ich, ehrlich gesagt für jeden Aachener, der ein bisschen Sinn für Kunst hatte, enorm bedeutend, weil ja vor allen Dingen in den ersten Jahren, also auch das war die Zeit, in der ich in die Schule ging, 60er, 70er Jahre, haben sie eben sehr, sehr viele Sachen zuerst in Aachen gezeigt. Später kam dann die Geschichte mit Picasso und Köln und das war natürlich auch dann ein anderes Parkett, auf dem sie auch mehr machen konnten. Aber sie haben irgendwie doch sehr viel in Aachen gezeigt und der Peter Ludwig war über viele Jahre auch Vorsitzender des Museumsvereins, also dieses Fördervereins des Aachener Museums und hat zum Beispiel auch unentwegt Führungen angeboten, die er ziemlich gut gemacht hat, um die teilweise doch sehr konservativen Aachener auch von den Dingen zu überzeugen, die sie da so gekauft haben. Und das habe ich schon teilweise auch mitbekommen und viele meiner Generation auch. Ich glaube, dass viele dadurch auch einen Zugang gefunden haben. Und gelegentlich, das ist ja, finde ich, nach wie vor eines der faszinierenden Geschichten dieses Sammler-Ehepaars, die ja bürgerlich-katholische Rheinländer waren, Unternehmer, konservativ und echt wilde Kunst gekauft haben, ja, sehr politische Kunst gekauft haben. Und auch Kunst gekauft haben. Ich denke immer an diese Ellen Jones-Skulpturen damals. Also diese Frauen in sozusagen in sexistischer Weise darstellend als Möbel. die in Aachen fast dazu geführt hätten, dass so die Aachener Stadtpolitiker die Hütte zugemacht hätten, ja, weil sie sagten, jetzt reicht's. Und es war dann die Aufgabe meines Vaters, dann da die Wogen wieder zu glätten. Und weil der Peter Ludwig war so eine Figur, der war da nicht so diplomatisch. Und das war dann der Part meines Vaters. Aber da die sich auch schon immer kannten, hat man das dann irgendwie zusammen durchgestanden. Aber das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen jetzt. Aber in den 60er Jahren waren die Aachener empört.
Was für Kunstwerke hingen denn bei Ihnen zu Hause?
Bei uns zu Hause spielte die bildende Kunst gar nicht so die große Rolle, sondern vielmehr Musik. Meine Mutter war nicht nur sehr begabt, meine eine Schwester hat auch Musik studiert. Und Musik war für uns alle das eigentlich sozusagen der Hauptgegenstand der Beschäftigung. Und die Kunst war sozusagen aus der Zeit, aber sage ich mal jetzt nicht museal wie bei Ludwigs, sondern eher grafische Sachen, also durchaus bescheidener.
Studiert haben Sie Kunstgeschichte und Geschichte, aber dann vor allem Rechtswissenschaft. Erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen in Bonn, Lausanne und Freiburg. Warum diese Kombination Geisteswissenschaften plus Jura?
Also ich habe mit den Geisteswissenschaften angefangen, weil es mich einfach interessiert hat und weil ich weiß nicht, ob man sich das heute noch vorstellen könnte, ich habe wahnsinnig früh Abitur gemacht, durch die war ich 17, nicht weil ich ein Überflieger war, sondern weil es diese Kurzschuljahre gab. Und ich war einfach völlig überfordert und wusste gar nicht, was ich wollte. Und dann habe ich einfach mal die Fächer genommen, die mich so interessiert haben. Aber das war eben auch noch nicht so strukturiert, wie das heute ist an der Uni. Dann war da, werde ich nie vergessen, dieser reizende Oberassistent, der sagte, nein, machen Sie, was Sie wollen, was Sie interessiert, Kunstgeschichte, Sie sind völlig frei. Und das kann man mit 17 dann nicht so wirklich auf die Reihe kriegen. Und dann bin ich umgestiegen auf Jura und das war dann zwar teilweise auch ziemlich mühsam und nicht immer geliebt, aber es hat mir nicht geschadet, denke ich. Ich kann es ganz gut brauchen.
Warum haben Sie diesen Umstieg auf Jura gemacht?
Ja, weil es irgendwie strukturierter war. Und weil ich eins wusste, ich wollte mit Geisteswissenschaft nicht Lehrerin werden. Meine ganze Schulklasse, mit denen ich mich immer noch mal ab und an treffe, die sind alle wohlbestallte Lehrerinnen. Und das ist auch gut und wichtig. Aber ich weiß genau, ich bin dazu überhaupt nicht begabt. Und ich wollte das auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich einfach mal was, wo ich mich nicht schon so früh festlegen muss, was ich hinterher damit mache. Und das ist ja bei Jura so. Da können Sie echt wahnsinnig viel verschiedene Sachen machen. Das war auch eine ganz klare Motivation dabei.
Wann haben Sie denn in Ihrer späteren Berufstätigkeit oder jetzt auch bis heute gesehen am meisten von diesem Jurastudium profitiert, Frau Pfeiffer-Pünsken?
Eigentlich von Anfang an. Also ich habe ja angefangen dann nach so einer ersten Trainee-Phase in Hamburg, habe ich die Rechtsabteilung der Kulturbehörde mal ein Jahr lang gemacht. Da war es dann richtig Jura und dann aber habe ich mich von der Rösterei auch ein bisschen verabschiedet. Ich war dann persönliche Referentin eines Senators, also sehr stark organisatorische Dinge. Das liegt mir auch sehr und dann bin ich ja danach Kanzlerin in Köln geworden an der Musikhochschule und da war es also von dem Veranstaltungsmanagement, wir haben da ja, ich weiß nicht, 350 Veranstaltungen im Jahr gemacht, von Oper bis alles was Musik ist. Aber auch Finanzen, Personal. Und da ist die Juristerei einfach eine gute Grundlage, weil man einen sehr geordneten Kopf hat und man kann sehr strukturiert Dinge betreiben. Und auch jetzt in meiner Arbeit in Berlin in der Stiftung ist es eben gut, in schwierigen Kunstankäufen auch ein bisschen bei der Strukturierung der Verhandlungen zu helfen. Wir führen die sehr oft übrigens für Museen auch. Also wenn die das wollen, übernehmen wir die Verhandlungen, weil man als Museum, wenn man etwas haben will, dann ist man ja sozusagen nicht so ein guter Verhandlungspartner. Wir sind kenntnisreich, aber neutral und können gut vermitteln. Und für all diese Arten von Moderation ist es nicht schlecht. Also hat mir das Juristische so mehr im Denken und im Systematischen und im Genauen auch, hat mich sehr geschult.
Wir zeichnen dieses SWR2-Zeitgenossengespräch auf der Kunstmesse Art Karlsruhe auf. Frau Pfeiffer-Pünsken, die deutschen Galeristen klagen sehr, weil sie vor allem durch die Anhebung der Mehrwertsteuer am Markt mittlerweile deutlich schlechtere Bedingungen haben als die meisten ihrer europäischen Kollegen.
Dass Deutschland diese 19% einführen musste, war EU-Recht und ist, glaube ich, schon erst 14 Jahre oder noch länger, nachdem die EU das entschieden hatte, umgesetzt worden. Also da gab es, glaube ich, keine Möglichkeit. Aber es gab dann ja einen politisch ausgehandelten Kompromiss einer Besteuerung in Deutschland, die zumindest nur eine geringe Erhöhung dieser 7% bedeutet hätte. Und das haben leider die Finanzminister der Länder unter Führung des nordrhein-westfälischen Finanzministers nicht mitgemacht. Und das ist wirklich furchtbar. Und ich weiß natürlich auch, in Berlin gibt es ja wahnsinnig viele auch kleine Galerien, die tolle Arbeit machen, aber die jetzt nicht auf dem großen Finanzkissen sitzen, denen das unglaubliche Probleme macht. Und die größeren Galerien haben dann ihre kleinen Dependancen im Ausland und wickeln das diskret darüber ab, um auf diese Weise diese Thematik zu handeln. Aber sag ich mal, der normale deutsche, kleinere Galerist kann das nicht, weil das ja auch wieder sehr viel Geld kostet. Und ich finde es wahnsinnig enttäuschend, dass es offensichtlich nicht gelungen ist, also obwohl der Galeristenverband sich da sehr engagiert hat und obwohl sich übrigens auch die Staatsministerin sehr engagiert hat dafür, ist es nicht gelungen, die Länder da zum Einlenken zu bewegen. Und das ist wirklich auch ein ziemliches Drama für viele Galerien.
Wenn man mit Galerien spricht, die mit klassischer Moderne handeln, dann hört man immer wieder auch Berichte, die ein anderes Problem betreffen, dass nämlich viele mögliche Kunden einfach sehr unsicher sind, was die Herkunft einzelner Werke betrifft, die sogenannte Provenienz, ob es sich möglicherweise nicht doch um Werke handelt, die früheren Besitzern unrechtmäßig entzogen wurden, also diese sogenannte jüdische Raubkunst. Wir haben ja in der Bundesrepublik nun den Fall Gurlitz gehabt, der wirklich rauf und runter durch die Medien ging, der die Öffentlichkeit, der die Politik beschäftigt hat. Was haben wir daraus tatsächlich gelernt?
Wie immer hat so ein Fall, der ja in vielerlei Hinsicht völlig falsch eingeschätzt worden ist, das wäre ein eigenes Thema, hat ja immer etwas Gutes auch. Und das Gute war, dass die Politik sich dieses Themas jetzt endlich auch in großer Breite angenommen hat und genügend Mittel zur Verfügung gestellt hat, damit alle Einrichtungen der öffentlichen Hand dort Geld beantragen können, um eben solche Provenienzuntersuchungen zu machen. Es gibt außerdem seit letzter Woche oder seit 2 Wochen ist das auch entschieden worden im Stiftungsrat dieses Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, was diese Mittel verwaltet, dass auch private Sammler zum Beispiel Gelder dort für eine Recherche beantragen können, wenn sie sich gleichzeitig den Washingtoner Prinzipien unterwerfen. Und das heißt, wenn sie in ihrer Sammlung etwas finden, was restitutionsbehaftet ist, dann müssen sie sich eben auch entsprechend verhalten, restituieren oder einen Ausgleichsverhandlung führen.
Faire, ja? Und gerechte Lösungen.
Also das ist, finde ich, schon mal noch ein ziemlich gutes neues Instrument, was jetzt hoffentlich auch von vielen in Anspruch genommen wird. Ein großes Thema nach wie vor ist, und da habe ich auch schon diverse Widerwillen abbekommen, aber ich würde es immer wieder sagen, ein großes, großes Problem sind nach wie vor die Archive des Kunsthandels. Keine private Firma ist verpflichtet, ihr Archiv zu öffnen. Aber in diesen Archiven liegen sehr, sehr oft die Schlüssel für schwierige Provenienzfragen. Das haben wir immer wieder erlebt und wir haben immer wieder appelliert, auch an die entsprechenden Firmen, wenn wir gerade an einem Fall dran waren. Ich sehe gerade Frau Dr. Rosebock, die die Provenienzforschung in der Kunsthalle hier in Karlsruhe macht. Wir beiden haben auch heftig an einem solchen Fall gewirkt. Und dann hatte der Kunsthändler schließlich ein Einsehen und hat dann doch mal Informationen gegeben. Aber das ist nicht die Regel. Und ich finde, da ist niemand von uns auszunehmen, wenn wir wollen, dass wir auch dieses Kapitel, wenn auch spät, endlich mal in Ordnung bringen. Dann muss es einen klugen Weg geben, der auch die Archive des Kunsthandels öffnet und man die klaren Ansagen bekommt, wenn eben zum Beispiel ein Museum sagt, ich möchte dieses Bild dort und dort kaufen. Es ist aber eine Provenienzlücke. Könnt ihr uns helfen, weil er vielleicht mal früher den Kauf vermittelt hat? Oder der Händler muss selber einfach versuchen, das auch herauszufinden, was aufwendig ist. Aber ich finde, da können wir überhaupt keine Kompromisse eingehen. Und wir von der Kulturstiftung der Länder fördern nichts mehr, wo das nicht klar ist. Nun ist das sehr schwierig mit der Provenienzforschung, weil es nicht nur aufwendig ist, sondern weil sich auch manchmal solche Schicksale nicht aufklären lassen. Aber dann muss man eben zumindest versuchen, alle nur denkbaren Quellen auszuschöpfen und dann auch mit gutem Gewissen sagen können, also wir haben nichts gefunden, weitere Quellen stehen nicht zur Verfügung, dann fördern wir auch. Ja? Aber da müssen wir immer wieder appellieren, auch an den Willen des Kunsthandels, uns da zu unterstützen. Und das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ist auch schon in Gesprächen mit den entsprechenden Verbänden, um da einen Weg zu finden, denn Verkäufe ohne Provenienz kann man nicht mehr machen.
Beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste haben Sie ja auch den Vorsitz des Kuratoriums durch Ihre Funktion als Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Sie kümmern sich ja im Bereich Restitution auch noch um ein ganz anderes Thema, das im Grunde noch nicht wirklich in der Öffentlichkeit angekommen ist. Und zwar sind es die Kunstgüter, die von den Behörden der DDR enteignet wurden. Da haben Sie auch offiziell das politische Mandat. Ihr Job ist es, da mit für Gerechtigkeit zu sorgen. Große Adelshäuser wie zum Beispiel die Wettiner sind mittlerweile entschädigt worden. Aber wie sieht es mit den privaten Sammlern aus?
Ja, da muss man nochmal unterscheiden zwischen 45 und 49, als es diese Großgrundenteignungen in der sowjetischen Besatzungszone waren. Diese Fälle sind fast alle abgearbeitet, da gibt es noch welche, aber das läuft. Aber zwischen 49 und 89 sind eben auch Sammler, die in der DDR waren und die entweder was hatten oder gesammelt haben. Auch das gab es ja in der DDR genauso. Da ist es wirklich auch zu teilweise sehr schrecklichen Enteignungen gekommen. Das ist historisch ein bisschen, aber noch nicht wirklich aufgearbeitet. Einzelne Fälle sind mal gelöst worden. Wir stehen ja in Deutschland auch immer vor dem Problem, dass wir sagen müssen, Raubkunst, also alles, was zur Nazizeit enteignet worden ist, müssen wir jetzt als oberste Pflicht aufklären. Aber wir haben eben schon früh gesagt, wir müssen uns dieses Themas DDR auch annehmen, weil wir ja schon bei den jüdischen Enteignungen den Fehler gemacht haben, viel zu spät anzufangen und sämtliche Zeitzeugen nicht mehr befragen können. Während jetzt haben wir ja noch eine Chance, auch mit Zeitzeugen unmittelbar zu sprechen. Und das fängt jetzt an. Also das Deutsche Zentrum wird jetzt einige Aufträge erstmal so zu einer Art grundsätzlichen Aufklärung der Verläufe solcher Enteignungen, die auch wirklich nicht nur waren, man musste bei Republikflucht alles zurücklassen, sondern die da bis dahin gingen, das war ein beliebter Weg, dass man, weil diese Coco eben gerne Ware für den Westen haben wollte, dann solche Sammler sozusagen den Steuervergehen anhingen, dann wurden die Sammlungen einkassiert. Das ging mit schrecklichen Strafen bis hin zu psychiatrischer Unterbringung. Also schon in vielen Varianten. Und das, denke ich, sind wir uns auch schuldig, dass wir das zumindest mal transparent machen und diese Geschichte auch ins Bewusstsein bringen. Und sie hat auch sehr viel mit Westdeutschland zu tun, denn der gesamte Kunsthandel in Westdeutschland hat sich sehr stark auch bei der Coco eingedeckt. Da gab es eine wunderbare Riesenhalle in Mühlenfeld bei Berlin.
Die Coco, das war die koordinierte
Kunstkommission
von Schalk Golodkowski, der Devisen für die marode DDR besorgen
musste. Und dann
fuhr
man nach Mühlenfeld und da gab es also riesige Hallen, Industriehallen, die innen wie so eine Kunstmesse eingerichtet waren. Und da haben die westdeutschen Händler ihre Ware gekauft und nach Westdeutschland geholt, also Antiquitäten, altes Porzellan, Silber, alles, was man sich vorstellen kann.
Also im Grunde ähnlich wie hier jetzt auf der Art Karlsruhe, wo wir unser Gespräch aufzeichnen, nur nicht ganz so schick. Und man bekam es ein bisschen billiger.
Genau, und man muss diese Dinge aufklären. Man wird das nicht alles rückappeln wollen. Das ist auch juristisch ganz anders gelagert. Aber man muss es, finde ich, aufklären. Das gehört auch zur Ehrlichkeit im Umgang mit der Geschichte.
Sie kümmern sich ja auch um Kulturgüter, die kriegsbedingt verlagert wurden als Beutekunst. Bleiben solche Werke eigentlich national bedeutsam oder würden Sie so weit gehen, auch zu sagen, dass ein Werk, das 60 Jahre in Russland zum Beispiel nun ist, nicht mehr in deutschen Sammlungen, dass das vielleicht irgendwann zu einem national bedeutenden Kulturgut für Russland wird im Laufe der Zeit?
Die Zeiten mit Russland sind ja im Moment kompliziert und insofern wird sich da auch nichts bewegen. Ich glaube, bei der Formulierung des Kulturgutschutzgesetzes hat man diesen Fall auch vorgesehen, dass man das offen hält. Wir kümmern uns auch nicht um Fragen der Rückführung. Das ist Sache der Bundesregierung, diese Verhandlungen zu führen. Und die führt sie natürlich nicht, weil es im Moment auch, glaube ich, keinerlei Sinn machen würde. Sondern wir haben uns vorgenommen, schon vor über 10 Jahren zusammen mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ungefähr 80 deutsche Museen zusammenzurufen, die eben Kriegsverluste vermutlich in Richtung Osten hatten. Um einfach erstmal zu gucken, wie waren die Wege der Kunst. Es gibt da viele Aktenbestände, die wir bearbeiten mit deutsch-russisch, also zweisprachigen Kunsthistorikern und versuchen auf diese Weise ins Gespräch zu kommen mit den Kollegen in Russland, was auch schon vielfach gelungen ist, und wirklich erstmal auf so einer Fachebene ein Netzwerk zu gründen, wie wir es mit Frankreich, Italien, England ja schon lange haben, und einfach zu gucken, dass diese Kunst auch gezeigt wird. Das war ja sehr lange nicht möglich. Die war einfach ja verpackt. Das hat sich sehr gelockert. Es sind inzwischen viele westdeutsche Kuratoren und ostdeutsche Kuratoren schon in den Depots russischer Museen gesehen und haben ihre Sachen dort auch identifiziert. Die können ja dann auch sehr beitragen zur kunsthistorischen Bearbeitung. Wir wollen ermutigen zur Ausstellung, um einfach auch hier einen entspannteren Umgang mit der Geschichte zu machen. Und wir tun dies übrigens auch mit den russischen Kriegsverlusten, die durch die Deutschen herbeigeführt worden sind. Da haben wir ein großes Buchprojekt, was im Ende des Jahres rauskommt, wo wir mal zeigen, wie war das eigentlich in den 4 Zarenschlössern. Da sind sehr interessante Dinge erforscht worden. Und vielleicht nur eins, was ich auch da gelernt habe, das waren die Deutschen, die angefangen haben mit dem Kunsttransport nach Westen. Und die russischen Beschlagnahmungen bei uns waren eine Reaktion darauf. Das ist, glaube ich, vielen Deutschen überhaupt nicht bewusst. Auch da, es gab sogenannte Kunstschutzoffiziere und das waren deutsche Museumsdirektoren, die waren dann dort eingesetzt und haben ausgewählt, was mitgenommen wird. Das haben nur dann die Amerikaner nach dem Krieg zurückgebracht. Und die Russen haben ja auch in den Jahren 55 bis 58 anderthalb Millionen Kunstwerke aus Russland in die DDR, also an das Brudervolk, zurückgegeben. Sonst wäre Dresden heute leer. Also diese Dinge sind, finde ich, auch wichtig, dass wir die immer mal wieder kommunizieren, dass es nicht so schwarz-weiß ist, wie wir es vielleicht noch in unserer Schule gelernt haben.
Und Kunstwerke, wohin sollten sie nicht gehen, wenn sie verkauft werden, Frau Pfeiffer-Pünsken? Was wären für Sie wirklich Orte, wo Sie sagen, nee, das geht gar nicht, auch bei wichtigen Werken für die deutsche Kultur? Ist das die Privatsammlung in Saudi-Arabien oder in Japan, wo Sie sagen würden, Schluss?
Also das kommt eben immer auf die Bedeutung des Werks an. Also wenn wir denken, dass es wahnsinnig wichtig ist für Deutschland, dass es unbedingt in Deutschland bleiben sollte, dann würde ich mich sicher engagieren, dass es auf die Liste kommt und dass wir in Deutschland eine Lösung dafür finden. Ansonsten soll Kunst natürlich auch, es ist ja auch gut für Europa, wenn es in Saudi-Arabien gute europäische Kunst gibt. Ich habe da gar kein Problem mit. Es gibt nur bestimmte Werke, wo wir sagen, die sind so essentiell für uns. Was weiß ich, die Handschrift der Nibelungen zum Beispiel.
Die für die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe erworben wurde.
Solche wirklich so ganz essentielle Dinge. Und wenn Sie mal auf diese Liste gucken, dann werden Sie viele solcher Schwergewichter finden. Aber im Verhältnis zu der Menge an Kunst, die gehandelt wird, ja nicht nur hier, ist das ja immer noch ein winziger Prozentsatz.
Sie haben uns jetzt gleich wohl eingangs geschildert, dass Ihre finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind, dass Sie ohnehin immer darauf angewiesen sind, 2 Drittel noch von woanders herzuholen. Jetzt kann es ja sein, dass ein Wahnsinnswerk zum Verkauf ansteht. Sagen wir Beispiel die Schutzmantelmadonna und es gibt keinen Herrn Wirth, der sagt, ich kaufe das jetzt. Was für einen Feuerwehrplan haben Sie da, Frau Pfeiffer-Pönsken, wenn es eilt?
Ja, ich habe natürlich einen Feuerwehrplan, dass man dann mit hohem Adrenalinausschuss Tag und Nacht Menschen überzeugen muss. Wir haben aber auch natürlich die Chance, dass im Gegensatz zu früher der Bund ja mit diesem Kulturgutschutzgesetz zugesagt hat, dass er seine Mittel erheblich erhöhen wird. Also der müsste da auch richtig was leisten. Und man muss dann in kurzer Zeit so eine Finanzierungsallianz finden und man muss natürlich kunstsinnige Unternehmer überzeugen, ob sie sich nicht engagieren können, Stiftungen. Also das ist nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel ja vor einiger Zeit die Humboldt-Tagebücher gekauft, seiner amerikanischen Reise, die ja noch gar nicht wirklich ausgewertet sind, sondern nur in Teilen bis dahin wissenschaftlich erforscht waren. Wahnsinnig schön sind auch, es ist wirklich auch ein Vergnügen, sie anzugucken, weil der sehr schön gezeichnet hat, in 4 Sprachen geschrieben hat und sein ganzes Leben lang daran weitergeschrieben hat. Und das war auch eine ziemlich teure Angelegenheit und da hat auch Herr Wirth sehr geholfen, weil wir das in unserem Kuratorium eben besprochen haben und einfach gesagt haben, wir brauchen noch Unterstützer und da war er dann sofort bereit. Aber es waren auch viele deutsche Stiftungen dabei, also ich glaube, wir waren nachher 8 oder 9 Stiftungen, die was gegeben haben. Also das ist immer eine ziemliche Fummelsarbeit, weil sie müssen ja sich auch immer genau überlegen, wen interessiert dieses Objekt, wo passt. Man muss ja auch so ein bisschen das Feuer bei jemandem, der sich engagieren soll, entzünden, dass er auch Lust hat zu sagen, also das ist so wichtig, da mache ich mit oder da verschaffe ich Ihnen noch andere Kontakte, damit wir das irgendwie zusammenkriegen. Das ist unglaublich aufwendig, es sieht immer so leicht aus von außen und man holt sich auch ganz viel Abfuhren, das gehört auch dazu. Aber am Ende haben wir es bisher immer hingekriegt.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihnen, Frau Pfeiffer-Pönsken, auch vielen Dank, dass Sie zu uns an den Stand gekommen sind.